Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder zum ersten Mal reinhört. Für die Neuankömmlinge, ich erkläre es nochmal ganz kurz, ich habe beruflich so gar nichts mit True Crime zu tun, sondern interessiere mich wirklich rein als Privatperson dafür und dachte, vielleicht kann ich mit dem Podcast auch andere dafür begeistern. Gut. Begeistern klingt jetzt immer etwas creepy, wenn man bedenkt, dass es halt um wahre Verbrechen und Mystery-Geschichten geht. Selbstverständlich habe ich Respekt vor den Betroffenen und möchte deren Gefühle überhaupt nicht verletzen. Interessant sind die Fälle aber dennoch. Da ich den Podcast gerade erst starte, ist die Technik, wie zum Beispiel das Mikrofon, noch nicht ganz ausgereift. Ich denke, das hört man auch ein bisschen raus. Heute probiere ich tatsächlich mal eine andere Aufnahmemethode. Ihr könnt ja gerne mal mitteilen, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Und generell, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsideen habt, immer her damit. Am Anfang kann man davon, glaube ich, nicht genug haben. Nach der letzten Folge haben mich tatsächlich einige nochmal wegen der Eulentheorie angesprochen und haben mich befragt und waren doch sehr überrascht, dass sowas gehen kann oder wie jemand auf sowas kommt. Und ja, manche mussten auch wirklich lachen. Und im Prozess dachte auch wirklich keiner an so eine Eule und es wurde auch einfach zu spät eingereicht, um das explizit noch mit reinzunehmen. Aber die Wunden an Kathleens Hinterkopf, die könnten tatsächlich zu Krallen einer Eule passen. Dies bestätigten auch Neurochirurgen, Veterinärmediziner und Eulenexperten. Und ja, es ist halt kurios, bei so einem Schlag mit einem Schürhaken auf den Hinterkopf denkt man ja, es müssten mehr Wunden entstehen als nur Kratzer, auch innerliche Probleme dann eben entstehen. Von daher kam man dann eben auf diese Eulentheorie. Und tatsächlich gab es auch schon mehrere Fälle, wo Eulen eben mal Menschen angegriffen haben. Also ganz so unwahrscheinlich ist es nicht. In den Haaren, die Kathleen in ihrer Hand hatte, fanden sich ja ebenfalls kleine winzige Federn. Und ebenfalls fand man noch eine große herumliegende Feder. Also es könnte sein, dass sie sich einfach bei dieser Attacke schützend den Kopf gehalten hat, deswegen auch die Hände dann in ihrer Hand hatte und halt versucht hat, die Eule loszuwerden. Die Blutstropfen vor der Haustür könnte man tatsächlich mit dem Wegfliegen der Eule dann begründen. Also, tja, wer weiß, wir werden es wohl nie erfahren, aber interessant ist die Theorie dennoch. Nun aber zum heutigen Fall der dritten Folge Deep Dark Hours. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso gespannt wie ich. Vorab, ich habe wie bei den letzten Malen auch natürlich Bilder bei Instagram hochgeladen. @deepdarkhourspodcast. Bitte folgt mir gerne auf Instagram, dann weiß ich auch, dass Interesse an diesem Podcast besteht. Ebenfalls sehe ich auch jeden Like und Kommentar sehr, sehr gerne und freue mich drüber. Und positiver Nebeneffekt, ihr erfahrt natürlich, sobald es was Neues gibt, dann über Instagram alles. Über Instagram wurde ich auch von CrimeJunkie3103 angeschrieben, dass sie gerne mal den Fall O.J. Simpson hören würde. Und ja, was soll ich sagen? Here it is. Sollte einer von euch auch mal irgendeinen Themenwunsch haben, teilt mir das gerne auf Instagram mit unter @deepdarkhourspodcast oder auch gerne per Mail an deepdarkhours@gmx.de. Heute erzähle ich euch dann also von O.J. Simpson. Am Abend des 12. Juni 1994 besuchte Nicole Brown, die Ex-Frau von O.J. Simpson, mit ihrer Mutter und ihren Kindern ein Lokal. Dieses verließen sie gegen 20 Uhr und kehrten nach Hause, nach Brentwood, Los Angeles, zurück. Eine ihrer Schwestern rief dann noch im Lokal an, weil ihre Mutter ihre Brille im Lokal vergessen hatte. Der Kellner Ron Goldman, ein Bekannter der Browns, war dann so nett und sagte, er würde die Brille einfach später noch bei Browns Anwesen abgeben. Und verließ deswegen gegen 21.50 Uhr das Lokal. Kurz nach Mitternacht wurden die Leichen von Goldman und Brown im Eingangsbereich des Browns Anwesens gefunden. Nachdem Passanten den verstörten Hund der Browns mit blutverschmierten Tatzen bemerkt hatten und dieser sie zum Tatort geführt hatte. Beide Opfer wurden mit mehreren Messerstichen ermordet. Brown hatte sehr schwere Verletzungen im Halsbereich, durch die das Kopfgelenk und beide Halsschlagadern durchtrennt und sie beinahe enthauptet wurde. Goldman wurde laut Rekonstruktion nach einem mehrminütigen Kampf durch einen Schnitt in den Hals und mehrere Stiche in den Oberkörper getötet. Die Ermittler gingen dann davon aus, dass der Angriff eigentlich Nicole galt und der hinzukommende Goldman lediglich ein Zufallsopfer war, weil er den Mord gegebenenfalls beobachtet hatte. Der Tatort wurde von den Ermittlern Foreman und Vernetta gesichert und erste Beweismittel sichergestellt. Um 5 Uhr begaben sich die beiden dann zu Simpsons Villa, ebenfalls in Brentwood. Dort fanden sie laut Furman Blutspuren an Simpsons Ford Bronco. Der bis dahin nicht tatverdächtige Simpson hatte nach Aussagen seines Chauffeurs Alan Park die Stadt gegen 23.15 Uhr in einer Limousine verlassen und befand sich jetzt aktuell auf einem Flug Richtung Chicago. Für die Tatzeit hatte er kein Alibi, gab aber an, zu Hause gewesen zu sein und sich eben auf diesen Flug nach Chicago vorbereitet zu haben. Die Distanz zwischen Browns Wohnort und Simpsons Wohnort waren circa 3,2 Kilometer. O.J. Simpson, US-Footballstar und Schauspieler, war 85 bis 92 mit Nicole Brown verheiratet und hat 2 gemeinsame Kinder mit ihr. Während der Beziehung der beiden machte O.J. ihr und ihrer Familie immer wieder großzügige Geschenke. Sie erhielt zum Beispiel 2 Eigentumswohnungen und er übernahm tatsächlich auch die Studiengebühr für 2 ihrer Schwestern. In den 7 Jahren Ehe kam es Berichten zufolge wiederholt zu häuslicher Gewalt. Bei einem Vorfall 1989 sei Nicole nur leicht bekleidet aus dem Haus gerannt und habe geschrien, ihr Ehemann wolle sie umbringen. An ihrem Gesicht fanden sich mehrere Schrammen, Kratzer, Blutergüsse. Bei der anschließenden Gerichtsvorladung bekannte sich Simpson weder als schuldig noch als nicht schuldig. Insgesamt wurde die Polizei wohl 9-mal zum Haus der Simpsons gerufen. Daher plädierte die Staatsanwaltschaft aufgrund der Schwere der Misshandlung für eine einmonatige Freiheitsstrafe. Das Gericht sah das aber anders und ordnete keine Haft, sondern psychologische Betreuung an. In einem Brief beschreibt Nicole die Ehe als in einem katastrophalen Zustand und schildert wiederholt die körperliche und psychische Misshandlung durch Simpson. 1992 reichte sie dann die Scheidung ein. Noch im ersten Jahr nach der Scheidung alarmierte Nicole wegen Simpsons Gewaltandrohung die Polizei. Sie gab an, Simpson sei eingebrochen und habe sie bedroht. Es gibt ebenfalls Notrufmitschnitte, in denen Simpson im Hintergrund schreiend zu hören ist. Mehrmals versuchten aber die beiden, ihre Beziehung wieder aufzunehmen. Nicole verfasste einen Brief über die Bemühung einer Versöhnung. Darin steht, wie sehr sie Simpson noch liebt und dass Nicole einfach zu kontrollierend in einer Beziehung ist. Sie sei depressiv und in einer Midlife-Crisis, will aber unbedingt wieder mit Simpson zusammen sein. Wegen der ganzen Vorgeschichte und der Tatsache, dass er kein richtiges Alibi hatte, wurde er sehr schnell zum Tatverdächtigen. Am 13. Juni 1994 kam er dann der Aufforderung der Polizei nach und kam wieder nach Los Angeles zurück. Nochmal ganz kurz, der Mord fand am 12. statt und er kam am 13. schon zurück. Er wurde daraufhin direkt von seinem Zuhause abgeholt. Und zwar in Handschellen. Und das, obwohl es zu dem Zeitpunkt keine Beschuldigung und keine Festnahme gab, sondern er einfach nur für mehrere Stunden befragt werden sollte. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass jemand direkt in dem Moment in Handschellen abgeführt wird, wenn er einfach nur eine Befragung hat. In den folgenden 4 Tagen verbrachte er zusammen mit seiner Freundin im Haus seines guten Freundes Robert Kardashian Zeit. Kardashian, ja, ihr habt richtig gehört, es sind auch die Kardashians gemeint. Also Kim ist die Tochter von Robert Kardashian. In dieser Zeit verdichteten sich die Indizien für eine mögliche Täterschaft. Es wurden Blutspuren von ihm und beiden Opfern am Tatort sowie auch in seinem Haus gefunden. Sein bisheriger Anwalt Howard Weitzman legte daraufhin sein Mandat nieder und sein Freund Robert Kardashian vertrat ihn dann. Kardashian erklärte im Auftrag von O.J., er sei unschuldig und habe sich zum Tatzeitpunkt in seinem Haus befunden. Am 17. Juni 1994 wurde offiziell Haftbefehl erlassen. Diesem kam O.J. aber nicht nach, sondern lieferte sich lieber mit seinem Freund A.I. Cowlings eine Verfolgungsjagd auf dem Interstate Highway 405 in einem weißen Ford Bronco. Im Haus von Robert hinterließ er einen Brief, den Robert öffentlich vorlesen sollte und der als Abschiedsbrief interpretiert wurde. Schnell verfolgten jede Menge Polizeiwagen sowie die Presse AIs weißen Ford Bronco. Obwohl dies als Verfolgungsjagd gesehen wurde, fuhren AI Simpson und Simpson mit geringer Geschwindigkeit und die Polizei versuchte nicht mal annähernd die beiden zu stoppen. Während der Verfolgungsjagd, die jetzt mittlerweile auch live im TV übertragen wurde, drohte Simpson mit Selbstmord und beteuerte immer wieder seine Unschuld. Und schließlich fuhr er zu seinem Haus in der North Rockingham Avenue. Dort waren jetzt bereits Scharfschützen in Position gegangen. Aber OJ stellte sich komplett ohne Probleme und ließ sich einfach festnehmen. Bei der Festnahme fanden die Polizisten einen Reisepass, $9,000 in bar und einen falschen Schnurrbart. Dies legte irgendwie nahe, dass er vielleicht versucht hatte, das Land zu verlassen. Nach der Festnahme wurde Simpson als selbstmordgefährdet eingestuft und seine Zelle auch nachts beleuchtet und kontrolliert. Simpson verbrachte aufgrund seiner Bekanntheit die 16-monatige Untersuchungshaft in Einzelhaft. 3 Tage nach der Festnahme fand die erste Anhörung dann statt, in der Simpson für 2-fachen vorsätzlichen Mord angeklagt wurde. Er beteuerte aber weiterhin seine Unschuld. Eine Freilassung auf Kaution lehnte das Gericht wegen dem dringenden Tatverdacht ab. Am 30. Juni entschied Richterin Kathleen Kennedy Powell, dass die vorliegenden Indizien für eine Mordanklage ausreichten. Simpson suchte daher eigenständig Hinweise auf die wahren Täter und setzte darauf eine Belohnung von $500,000 aus. Der Strafprozess startete dann circa einen Monat später, am 20. Juni 1994, unter dem Vorsitz des Richters Lance Ito. In der Regel finden in Amerika die Prozesse immer in dem Justizdistrikt statt, in dem sich das Verbrechen auch ereignet hatte. Hier jedoch wurde tatsächlich der Prozess vom Gericht in Santa Monica zum Gericht im Stadtzentrum Los Angeles verlegt. Gründe waren sehr großes Medieninteresse und Sicherheitsbedenken und Erdbebenschäden an dem Gerichtsgebäude. Dieser Wechsel hatte Beobachtern zufolge weitreichende Konsequenzen, da der Anteil von möglichen schwarzen Geschworenen in der Jury deutlich höher liegt, als er in Santa Monica gelegen hätte. Dies könnte für Simpson gegebenenfalls ein Vorteil sein. Die Anklage, vertreten durch die Staatsanwältin Marcia Clark, forderte eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Begnadigungsmöglichkeit. Generell war in diesem Prozess die Jury von unheimlich großer Bedeutung, da natürlich die mögliche Sympathie oder Antipathie für Simpson die Abstimmung extrem beeinflussen konnte. Die Anklage wollte einen hohen Frauenanteil, die eventuell mit Nicole und der häuslichen Gewalt mitfühlen konnte. Die Verteidigung wollte einfach sehr viele schwarze Juroren, da diese davon ausgingen, sie würden eher auf Simpsons Seite stehen. Mal ganz kurz als Einwurf. Wenn ich Schwarze sage, dann meine ich das selbstverständlich jetzt nicht irgendwie abwertend oder als Beleidigung. Aber das wird heute noch mehrfach zur Sprache kommen hier, denn in diesem Fall ging es dann ganz stark um möglichen Rassismus und den Ermittlern des LAPD wurden dann mehrfach Rassismus-Hintergründe vorgeworfen. Die Auswahl der Jury benötigte 2 Monate. Anschließend befanden sich darin dann 8 schwarze Frauen, 1 schwarzer Mann, ein lateinamerikanisch-stämmiger Mann, ein asiatischer Mann und nur eine weiße Frau. Beide Seiten waren mit dieser Jury einverstanden. Da eine Jury unvoreingenommen rangehen soll, dürfen die Jurymitglieder keinerlei Informationen über den Fall erhalten oder mit anderen darüber sprechen. Da der Fall aber so hohes Medieninteresse hatte und auch Präsenz in den Medien, wurde die Jury daher von der Öffentlichkeit abgeschirmt und für die Dauer des gesamten Prozesses in ein Hotel einquartiert. Besuche, Telefonate und Briefwechsel von der Jury wurden komplett überwacht. Die Staatsanwaltschaft hatte keine direkten Beweise gegen OJ und trotz intensiver Befragung fanden sich halt keinerlei Augenzeugen für die Tat. Außerdem wurden weder Tatwaffe noch Simpsons Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Die Hauptanklägerin Marcia Clark konzentrierte sich auf das Mordmotiv sowie auf das fehlende Alibi und die forensischen Indizien. Die forensischen Indizien stützten sich auf die Blutspuren, die am Tatort in OJs Haus und Auto gefunden wurden. Außerdem wurden blutverschmierte Kleidungsstücke, insbesondere ein Handschuh, am Tatort und in OJs Haus gefunden. Eine Blutspur führte vom Tatort zu seinem Haus. Zudem wurden auf den Kleidungsstücken Haare und Faserspuren gefunden, die zu Simpsons Haaren und der Fußmatte seines Ford Broncos passten. In Simpsons Schlafzimmer fand man ein paar schwarze Baumwollsocken, wo ebenfalls Nicoles Blut drauf gefunden wurde. Am Tatort fanden sich Schuhabdrücke von einem Bruno Magli-Schuh in Schuhgröße 12. Dieses wurde nur 299 Mal in den USA verkauft und passte Simpson. Henry Lee, der Forensikexperte, gab jedoch an, dass am Tatort mehrere Fußabdrücke gefunden wurden, die nicht alle zu einem Bruno Magli-Schuh gehörten. Die Verteidigung versuchte gar nicht erst, die Unschuld zu beweisen. Sie versuchten lediglich von Anfang an berechtigte Zweifel an der Schuld Simpsons zu sehen, damit die Jury nicht für schuldig stimmt. Sie brachten also weder ein Alibi noch mögliche andere Täter richtig ein und konzentrierten sich stattdessen halt wirklich voll darauf, einfach jede Theorie der Anklage anzuzweifeln. Zweifel an dem Tatmotiv, dass er gewalttätig war, streuten sie, indem sie aufzeigten, dass der letzte dieser Vorfälle 89, also vor 5 Jahren, stattfand. Ebenfalls hatte sich Nicole die Versöhnung mit Simpson gewünscht. Simpson führte jedoch eine glückliche Beziehung mit seiner neuen Freundin Paula Barbieri, die ihn auch während des Mordprozesses unterstützte. Und Simpsons Anwälte zeigten ebenfalls ein Video von dem Mordabend, das Simpson bei einer liebevollen Verabschiedung von seinen Kindern und Mitgliedern von Nicoles Familie in einer ruhigen, gelösten Stimmung zeigt. Die Anklage ging generell davon aus, dass sich die Morde etwa um 22.15 Uhr ereigneten. Die Verteidigung bemühte sich, die Zeitabfolge in Zweifel zu ziehen. Hätte sich der Mord nur 30 Minuten früher oder später ereignet, wäre Simpson als Täter nämlich sehr wahrscheinlich ausgeschieden, da Zeugenaussagen vor 21.40 Uhr und nach 22.55 Uhr seine Anwesenheit in seinem Haus belegten. Hätte sich der Mord 30 Minuten früher, um 21.45 Uhr ereignet, hätte Simpson nach 21.40 Uhr nur 5 Minuten Zeit für die Fahrt durch den Abendverkehr und den Mord an seiner Ex-Frau gehabt. Außerdem hätte er sich nach dem Mord etwa eine weitere halbe Stunde auf dem Gelände aufhalten müssen, um den erst deutlich später hinzugekommenen Goldman dann ermorden zu können. Hätte der Mordzeitpunkt jetzt 30 Minuten später gelegen, also gegen 22.45 Uhr, dann hätte Simpson nur 10 Minuten Zeit gehabt für einen, nach Expertenaussage, mehrminütigen Kampf, die beiden Morde, die Rückkehr zu seinem Haus und fürs Waschen und Umziehen. Gegen 22.55 Uhr meldete sich Simpson über die Sprechanlage seines Hauses bei seinem Fahrer Alan Park, der bei der späteren Fahrt zum Flughafen keinerlei Kampf- oder Blutspuren an Simpsons Körper oder Kleidung habe erkennen können. Die Verteidigung präsentierte zudem eine Reihe von Zeugen aus der Nachbarschaft, die Angaben, am angenommenen Tatzeitpunkt noch kein Hundegebell gehört zu haben und keine fremde Person auf Browns Grundstück gesehen zu haben. So sagten zum Beispiel die Zeugen Danny Mandel und Alan Aronson übereinstimmend aus, dass am Abend der Tat gegen 22.25 Uhr, also quasi 10 Minuten, nachdem der Mord hätte stattfinden sollen, dass sie an Nicole Browns Haus vorbeigegangen sind und weder Hundegebell gehört noch Blutspuren am Weg durch den Vorgarten von Browns Haus gesehen haben und auch sonst gar nichts Auffälliges bemerkt haben. Eine Zeugin, die Nicole persönlich kannte, gab an dem Abend in der Gegend um Nicoles Haus sei es außergewöhnlich still gewesen sein gegen 22.25 Uhr. Simpsons Nachbarin Rosa Lopez sagt außerdem aus, um 22 Uhr einen weißen Ford Bronco vor Simpsons Haus gesehen zu haben. Ebenso war zwischen Anklage und Verteidigung umstritten, wie lange sich Ronald Goldman nach seinem Weggang aus dem Lokal um ca. 21.50 Uhr in seiner Wohnung war und wie lange er dann brauchte, um sich umzuziehen, bevor er zu Nicole ging. Die Anklage ging davon aus, dass er sehr schnell losging und daher bereits dann auch schon um 22.15 Uhr am Tatort angekommen sei. Die Verteidigung jedoch wies darauf hin, dass es darauf keine Beweise gäbe und es natürlich auch hätte deutlich später sein können. Simpsons Anwälte versuchten von Anfang an Zweifel bei den Zeugen aufzubringen, besonders bei Ermittler Mark Furman, der angab, den blutigen Handschuh auf Simpsons Grundstück gefunden zu haben. Im Laufe des Prozesses wurden Furman rassistische Äußerungen gegen Schwarze nachgewiesen. Außerdem beschuldigte man ihn, den Handschuh selbst platziert zu haben, um Simpson beschuldigen zu können. Das ist wirklich ein riesengroßes Thema und das wird hier jetzt in der Podcast-Folge noch mehrfach auftauchen. Bei den forensischen Indizien teilte die Verteidigung mit, dass Spuren nur falsch oder unzureichend gesichert und Blutproben kontaminiert und DNA zerstört wurde. Da Simpsons mehrfach zu Besuch war und auch seine Kinder bei Nicole regelmäßig abholte, seien Haare und Fasern von Broncos Fußmatte überhaupt gar kein Indiz. Ich meine, ist klar, wenn er da dauernd ein- und ausgeht, ist klar, dass DNA von ihm da irgendwo in dem Haus ist. Zudem verwendeten die Ermittler zunächst eine Decke von Nicole, um die Leichen der Mordopfer abzudecken. Allein deswegen wäre eine starke Verunreinigung schon möglich gewesen. Unklar war auch, wann die Kleidungsstücke oder die Blutspuren von Simpson gefunden wurden. Die Anklage ging erneut auf die Vorfälle häuslicher Gewalt ein, die im Vorfeld dann zwischen Simpson und Brown stattgefunden hatten. Insbesondere auch die Neujahrsnacht 89, in der Nicole nur leicht bekleidet aus dem Haus gerannt kam und geschrien hat, ihr Ehemann wolle sie umbringen. An ihrem Gesicht befanden sich damals mehrere Schrammen, Kratzer, Blutergüsse. Und zudem wurden auch die 8 vorangegangenen Vorfälle, die Nicole der Polizei meldete, immer noch angemerkt. Polizeibeamter Ronald Shipp, ein Freund von Simpson, sagte in der Zeugenvernehmung aus, dass Simpson ihn am Tag nach der Mordnacht mitteilte, er hätte davon geträumt, Nicole umzubringen. Die Verteidiger von Simpson stellten daraufhin Shipps Glaubwürdigkeit in Frage, bis Shipp zugab, unter Alkoholproblemen zu leiden und in psychologischer Behandlung zu sein. Shipp sagte später in einer Dokumentation aus, dass viele Zeugen die Bereitschaft zur Aussage dann zurückgezogen hatten, weil er öffentlich von Simpsons Anwälten so in Frage gestellt wurde und fertig gemacht wurde. Im Laufe des Prozesses wurde der Jury der Inhalt eines Schließfaches präsentiert, in dem Nicole Dokumente aufbewahrt hatte, die die häusliche Gewalt widerspiegelten. Unter anderem waren das Tagebucheinträge, wo sie Sachen festgehalten hat, Bilder von Verletzungen, Zeitungsartikel, Briefe von O.J., in denen er sich entschuldigt etc. Zudem erhielt das Schließfach auch ein Testament von ihr, welches sie im Alter von 30 Jahren aufsetzen ließ. Auch das nutzten sie als Hinweis, dass sie vielleicht schon mit einem Mordanschlag gerechnet hatte. Ebenfalls durchgesprochen wurde eine Schnittverletzung an Simpsons Hand. Nach seinen eigenen Angaben sagte er aus, er sei sich nicht so sicher, wann er die erlitten habe. Später sagte er aber, das müsse in Chicago in seinem Hotel gewesen sein, wo er von Nicoles Tod erfuhr und anschließend ein Glas zerbrach. Simpsons Fahrer Alan Park sagte ebenfalls aus, er hätte bei der Fahrt zum Flughafen keine Schnittwunde oder irgendwelche Kampfspuren gesehen und geht daher auch davon aus, dass das später passiert ist. Die Anklage geht aber dennoch davon aus, dass die Schnittwunde beim Mord an Goldman in dem Kampf stattgefunden haben muss. Simpsons Blut wurde am Tatort, an der Tür und in seinem Ford Bronco sowie in der Einfahrt und auf seinem Anwesen gefunden. Die Blutspuren vor Simpsons Haus führten zu einem schief auf dem Randstein geparkten Ford Bronco. In seinem Haus wurde Blut im Foyer, im Schlafzimmer und im Badezimmer gefunden. Diese Blutspur vom Tatort zu Simpsons Haus allein belegt laut Staatsanwaltschaft schon seine Täterschaft. Laut Autopsie sollen sich Goldman und auch Nicole Brown bei der Ermordung aber gewehrt haben. Somit hätte dann die Anklage ein Problem wegen der Tatzeit gehabt. Daher versuchte die Anklage, diese Ergebnisse zu widerlegen und teilte mit, dass die Verletzungen auch ohne Kampf zustande kommen konnten. Als Indiz für einen späteren Todeszeitpunkt brachte die Verteidigung einen Eisbecher der Marke Ben & Jerry's ein. Dieser wurde um 0.30 Uhr von den Ermittlern in Browns Haus gefunden und war noch nicht vollständig geschmolzen. Soll also der Todeszeitpunkt, wie von der Anklage angenommen, 22.15 Uhr gewesen sein, dürfte dieser ja eigentlich komplett geschmolzen sein, nach, ja, 2 Stunden 15. Zu dieser Uhrzeit war Simpson aber dann nachweislich schon auf dem Weg zum Flughafen. Also hätte der Mord später stattgefunden, sagen wir so 23 Uhr, wäre er einfach schon auf dem Weg zum Flughafen gewesen. Der hochbelastende, gefundene, blutgetränkte Handschuh konnte im Prozess komplett ausgemerzt werden. Die Anklage stellte den Antrag, Simpson solle ein paar Handschuhe des gleichen Typs und gleicher Größe direkt vor der Jury anziehen, um zu demonstrieren, dass der Handschuh passt. Die Verteidigung legte aber Einspruch ein und bestand darauf, dass, wenn dann die richtigen Tathandschuhe angezogen werden müssten. Und Anklägerin Marcia Clark wies darauf hin, dass dies nur mit Latexhandschuhen geht, damit eben keine Spuren verwischt werden. Dies wurde dann auch so gestattet und bei der Demonstration hatte Simpson dann sichtlich Schwierigkeiten, seine Hände in die blutgetränkten Handschuhe zu zwängen. Die Herstellerfirma sagte aus, dass diese Handschuhe sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit zusammenziehen können. Herbert McDonnell, ein Forensikexperte der Verteidigung, bestritt dies aber. Nach Prozessende wurde dann bekannt, dass Simpson an Arthritis gelitten hatte und seine dafür verschriebenen entzündungshemmenden Medikamente wenige Wochen vor der Handschuhanprobe abgesetzt hatte. Also es wäre eine mögliche Erklärung dafür, warum er nicht in die Handschuhe passte. Ebenfalls natürlich auch die Latexhandschuhe, auch das kann natürlich dazu führen, dass er da nicht mehr reinkommt. Am Tatort fanden sich 9 Fingerabdrücke, die weder Simpson noch anderen Personen zugeordnet werden konnten. Diese Fingerabdrücke wurden aber nie weiter untersucht. Es wurde nie darauf eingegangen und es kreidete die Verteidigung auch an. Von Simpson selbst gab es am Tatort keine Fingerabdrücke. wie ich euch ja schon gesagt habe, es kamen wirklich starke Rassismusvorwürfe auf. 3 Jahre zuvor war der schwarze US-Amerikaner Rodney King nach einer Personenkontrolle von einer Gruppe überwiegender weißer Polizisten des LAPD festgenommen und brutal misshandelt worden. Und die beteiligten Polizisten meinten zuerst, es war kein Fehlverhalten und konnten erst durch ein Amateurvideo überführt werden. Dennoch wurden die Polizisten im Prozess durch die Jury freigesprochen. Dies führte 1992 zu wochenlangen Unruhen in L.A. mit Dutzenden Todesopfern und schädigte wirklich das Ansehen von Polizei und Justiz bei der schwarzen Bevölkerung. Beim Simpson-Prozess kam das natürlich dann erneut wieder auf und führte zu einer starken Polarisierung. Und das Ganze wurde im Prozess zu einem entscheidenden Faktor. Ich meine, er war schwarz, die 2 Opfer waren weiße. Es wirkte, als wäre irgendwas getürkt. Er war der Einzige, der als Tatverdächtiger gilt. Also man kann schon verstehen, dass da auf jeden Fall irgendwelche Polarisierungen stattgefunden haben. Die Verteidigung Simpsons machten gegenüber dem LAPD Rassismusvorwürfe zum Hauptthema des Prozesses und gaben an, dass Simpson von Anfang an aus rassistischen Gründen vorverurteilt und die Polizei nie einen anderen Täter gesucht hatte. Sie haben sondern sogar versucht, O.J. mit Falschaussagen und gefälschten Beweisen zu belasten. Insbesondere Mark Furman wurde angeprangert. Er war ein sehr wichtiger Zeuge in der Anklage, da er als Ermittler vor Ort auf Simpsons Anwesen den Handschuh fand, auf dem DNA der Mordopfer nachgewiesen wurde. Die Verteidigung warf vor, dass er den Handschuh eigentlich bei Nicole fand und dann bei O.J. platzierte, um ihn einfach zu belasten. Im Laufe des Prozesses tauchten viele Indizien auf, die darauf hinwiesen, dass Furman in früheren Zeiten rassistische Ansichten vertrat. Er soll mehrfach abfällig über Menschen mit dunkler Hautfarbe gesprochen haben und hatte angemerkt, wenn er einen, und ich zitiere hier, Nigger mit einer weißen Frau im Auto sehe, zieht er das Auto immer zur Kontrolle raus. Wenn es keinen Grund für diese Kontrolle gibt, dann findet er einen. Zudem soll er gesagt haben, alle Schwarzen sollten an einem Ort versammelt und bombardiert werden. Ebenfalls berichtet er, dass er zur Entspannung schwarze Verdächtige mit Schlägen und Fußtritten traktierte. Dies und Aussagen wie »Ein toter Nigger sei ein guter Nigger« sagten mehrere Leute gegen ihn aus. Harter Tobak. Es ist doch immer wieder faszinierend, wie oft sowas noch im Raum steht, obwohl man denkt, dass es eigentlich nicht mehr so groß da ist. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch erst in den Nachrichten alle wieder gesehen mit Rassismus. Furman verneinte aber all das und sagte aus, dass er das Wort Nigger in den vergangenen 10 Jahren nicht benutzt hat. Und kurz nach seiner Aussage brachten die Verteidiger Laura Hart McKinney an. Diese Drehbuchautorin war 85 bis 94 beruflich mit Furman in Kontakt und habe mehrere Tonbandaufzeichnungen von Interviews mit ihm. In diesen gibt er an, er habe in seiner Arbeit als Polizist Berichte gefälscht, Beweisstücke ignoriert und festgenommene schwarze Verdachtspersonen misshandelt. Außerdem habe er in den Interviews 41 Mal das Wort Nigger verwendet. Und so wurde Furman dann der Falschaussage überführt. Da Furman alle Beweise sicherstellte, war er eigentlich der Hauptbelastungszeuge. Durch die Falschaussage gingen die Verteidiger jedoch immer wieder darauf ein, wie falsch Furman sei und dass er rassistisch handle. Furman selbst sagte, er sei der wichtigste Zeuge. Ohne seine Aussage und seine Beweismittel wird die Anklage den Fall verlieren. Und er sagte, der Handschuh sei alles im Mordfall Simpson. Die Anklage ließ ihn trotzdem nach den Falschaussagen fallen und griff ihn öffentlich ebenso an. Furman wurde gefragt, ob er im Simpson-Prozess die Wahrheit gesagt hätte oder gar Beweismittel gefälscht hätte. Und immer wieder machte er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und sagte nicht aus. Furman wurde daraufhin wegen Meineid angeklagt und wurde zu einer Bewährungsstrafe von 3 Jahren und einer Geldstrafe von $200 verurteilt. Die Verteidigung plädierte also immer wieder darauf, dass es Ermittlungsfehler und Beweismanipulation gab und nie jemand anderes als der Tatverdächtige gefunden bzw. gesucht wurde. Zudem wurden einige Ermittler auch vorbelastet genannt, denn die waren vorher schon bei den häuslichen Gewaltvorfällen involviert gewesen. Furman kletterte in der Tatnacht über die Grundstücksmauer und durchsuchte den Garten von Simpson Anwesen, bevor ein Durchsuchungsbefehl vorlag, und fand dabei dann den Handschuh und diverse Blutspuren. Furman und Vernetta gaben an, das getan zu haben, weil sie um Simpsons Wohl besorgt waren. Es hätte ja eine Geiselnahme oder ähnliches vorliegen können. Simpsons Anwalt fragte dann daraufhin, ob es dann nicht üblich sei, bei dem Verdacht einer Geiselnahme Verstärkung anzufordern. Die Verteidiger forderten dann, dass die in der Nacht gesammelten Beweise nicht zugelassen werden. Dies wurde aber abgelehnt, weil die Ermittler einen triftigen Grund für das Betreten des Grundstücks hatten, nämlich um zu klären, was mit Simpsons Kindern, die in der Mordnacht in Nicoles Haus seelenruhig schliefen, jetzt passieren soll. Die Ankläger gingen gegen die Vorverurteilungsvorwürfe gegen die Ermittler an und brachten an, dass Simpson mit verschiedenen LAPD-Polizisten privat zu tun hätte, da die immer mal wieder seinen Tennisplatz und seinen Swimmingpool benutzen durften und er auch zur Weihnachtsfeier des LAPD geladen war. Und es spreche auch dafür, dass nie außer in einem Fall gegen ihn ermittelt wurde wegen der häuslichen Gewalt und deswegen definitiv keine Abneigung vom LAPD vorlag und auch keine Vorverurteilung. Am schwerwiegendsten war der Vorwurf, dass Furman den Handschuh absichtlich bei Simpson platziert hatte. Er war der Erste, der diesen fand, kein anderer hatte ihn dort gesehen. Laut Furman war der Handschuh feucht und klebrig. Allerdings war dies ja jetzt mehrere Stunden nach Simpsons Abreise nach Chicago und eigentlich hätte das Blut schon trocken sein müssen. Die gefundenen blutigen Socken wiesen absolut identische Muster auf, also links wie rechts waren gleiches Blutmuster drauf. Und Henry Lee, der Forensiker, teilte mit, dass hätte O.J. die Socken bei der Tat getragen, dann hätte da Abweichung sein müssen. Du kannst nicht auf zwei Socken das absolut identische Muster haben. Die Verteidigung konnte zudem auf dem Beweisaufnahmevideo der Ermittler Aufnahmen von Simpsons Schlafzimmer vorweisen, wo noch gar keine Socken auf dem Schlafzimmerboden zu sehen sind. Auf den Fotos der Ermittlern waren die Socken dann aber da. Angeblich sei das Video aber vor den Fotos aufgenommen sein. Die Verteidigung ist also der Meinung, die Socken wurden nachträglich platziert. Auf den Socken wurde später Nicoles DNA nachgewiesen. Es wurde von den Ermittlern erzählt, dass der Zeitstempel im Video falsch sei und deswegen das Video eigentlich nach den Bildern gemacht wurde, sondern nicht davor, wie der Zeitstempel es eigentlich sagt. Im Zuge der ersten Verhörung wurde von Simpson Blut abgenommen, zu Testzwecken. Dies sollen ungefähr 8 Milliliter gewesen sein. Im Laufe der Ermittlungen umfasste der Behälter aber nur noch 6,5 Milliliter Blut, obwohl die durchgeführten Tests deutlich weniger als 1,5 Milliliter Blut benötigen. Die Verteidiger sagten daraufhin, dass es möglich sei, das Blut genutzt zu haben, um Simpson mit dem Tatort in Verbindung zu bringen und dort Blut zu verteilen. Der Kriminalist Colin Yamauchi gab später an, dass er im Labor einen Teil von dem Blut verschüttet hatte. Bei der Beweissicherungsstellung wurden auch Fehler gemacht, denn Blutspuren am Eisentor von Nicoles Wohnung wurden erst nicht sichergestellt. Dies fiel den Ermittlern dann mal so nach 3 Wochen auf und die Blutspuren wurden dann nachträglich noch gesichert. Eine DNA-Analyse ergab, dass es sich um Simpsons Blut handelte. Trotz der späten Sicherung und der Gefahr der Zersetzung durch zum Beispiel Sonnenlicht oder andere Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Regen oder anderes, war die gesicherte Blutspur im Vergleich zu den sofort gesicherten 100-fach höher konzentriert. Das heißt, die war eigentlich besser erhalten als die, die sie sofort abgenommen hatten. Die Verteidigung brachte zudem diverse Fehler bei der Beweisaufnahme und Analyse an. So zum Beispiel das Simpson entnommene Blut. Dieses wurde von Ermittler Vernetta in Empfang genommen und hatte den Blutbehälter dann mehrere Stunden in seinem Besitz. Die Übergabe an den Forensiker sei erst nach mehreren Stunden geschehen. Mit dieser Blutprobe war er zum Beispiel auch auf Simpsons Anwesen. Der beschlagnahmte Ford Bronco von OJ, wo sie ja auch Blutspuren drin fanden, der wurde 2 Tage später von unbekannten Tätern einfach aufgebrochen. Ebenfalls sollen Beweismittel ohne Handschuhe gesichert worden sein. Das belegt sogar ein Video. Gesicherte Blutspuren waren für mehrere Stunden ungekühlt im Polizeifahrzeug, welches in der prallen Sonne stand. Generell wurden die Aussagen vom Limousinenfahrer als sehr, sehr wichtig in dem Prozess erachtet. Er soll um 22.22 Uhr angekommen sein. Kein Wagen, kein Licht hat er gesehen und er rauchte noch eine. Um 22.40 Uhr klingelte er dann bei OJ und keiner reagierte. Er rief daraufhin dann seinen Chef an und der sagte, er solle bis 23.15 Uhr warten, denn OJ verspätet sich öfters mal. Circa 22.52 Uhr, während er noch mit seinem Chef telefonierte, soll eine dunkel gekleidete Person über die Hofeinfahrt und ins Haus gelaufen sein. Danach wären die Lichter dann im Haus angegangen. Der Fahrer legte um 22.55 Uhr auf und klingelte erneut bei Simpson. Simpson meldete sich nach circa einer Minute und sagte, er habe verschlafen und sei gerade duschen gewesen. Simpson kam dann mit 5 Gepäckstücken an, wovon er 1, eine dunkle Stofftasche, selbst zum Auto bringen wollte und sich vehement weigerte, dass der Fahrer diese Tasche nimmt. Der Fahrer bemerkte bei ihm keinerlei Schnitt- oder Kampfwunden und lud ganz normal das Zeug ein und fuhr ihm zum Flughafen. Auf dem Flug checkte Simpson aber nur mit 3 Gepäckstücken anstatt 5 ein. Der Ford Bronco wurde schräg geparkt vor Simpsons Hofeinfahrt gefunden und laut Fahrer war dieser vorher nicht da und es sah aus, als sei dieser in Eile geparkt. Daher gingen die Ermittler davon aus, dass zu dem Tatzeitpunkt OJ doch nicht zu Hause war, sondern erst gegen 22.50 Uhr zurück nach Hause kehrte. In der Tasche, die er selbst tragen wollte, vermuteten die Ermittler die Tatwaffe und blutige Kleidung. Diese soll er am Flughafen dann entsorgt haben. Diese Tasche und auch die dunkle Kleidung, die OJ an dem Abend trug, wurden nie wiedergefunden. Nach langem Hin und Her wurde am 3. Oktober 1995 von der 12-köpfigen Jury dann das Urteil gefällt. OJ Simpson wurde in beiden Fällen freigesprochen und umgehend aus der Haft entlassen. Auch eine Verurteilung wegen minderschwerem Tötungsdelikt verneinte die Jury. Dieses Urteil wurde nach einer Beratungszeit von weniger als 4 Stunden gestellt. Dies war sehr, sehr überraschend. Weil nach so einer langen Dauer und Komplexität von dem Prozess ist das sehr, sehr kurz. Die Entscheidung wurde gegenüber dem Gericht nicht begründet. Ob das nun ungeachtet der Beweise für OJ entschieden wurde oder wegen der Unschuldsvermutung, das bleibt bis heute unklar. Ein Freispruch von einer Jury ist endgültig und sofort rechtskräftig. Eine Berufung ist nicht möglich. Das Urteil wurde auf allen amerikanischen TV-Kanälen live übertragen und wurde mit rund 150 Millionen Zuschauer zu dem bis zu diesem Zeitpunkt meistgesehenen Ereignis. Der Freispruch führte zu heftigen Reaktionen in der Bevölkerung, die oft sehr unterschiedlich ausfielen. Viele Weiße waren am Anfang sehr, sehr schockiert, während Schwarze sehr erfreut waren. Umfragen zeigten auch, dass zu dem Zeitpunkt nur 20% Schwarze OJ für schuldig hielten, während über 60% der Weißen ihn für schuldig hielten. Simpsons Freund und Anwalt Robert Kardashian äußerte später dann in einem Interview seine Zweifel an Simpsons Unschuld. Er war sich nicht mehr ganz sicher bei den ganzen Beweisen. In einem Zivilprozess steht nicht im Vordergrund, dass es keinerlei Zweifel an dem Angeklagten geben darf, sondern dass es eine überwiegend klare Beweislage gegen den Angeklagten gibt. Und in dem Moment, wo die Familien von Goldman und Brown einen Zivilprozess gegen ihn starten, bekamen sie tatsächlich einen Schuldspruch gegen Simpson erwirkt und den Zuspruch von 33,5 Millionen Dollar. Der Simpson-Prozess war einfach ein Riesenthema und brachte auch Veränderungen bei. Nach dem Simpson-Prozess ging zum Beispiel Polizei und Staatsanwälte dazu über, Vorfälle von häuslicher Gewalt mit deutlich größerem Nachdruck zu verfolgen. Es wurden Gesetze gegen Gewalt in der Partnerschaft verschärft und Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt deutlich ausgebaut. Ebenfalls überarbeitete das LAPD die Richtlinien und Ausbildungsinhalte bei Beweissicherung am Tatort. Also man kann vielleicht sagen, es hatte doch irgendwas Positives, dieser ganze Prozess. Was denkt ihr denn? Ist O.J. Simpson schuldig oder ist er doch unschuldig und die Beweismittel wurden alle gefälscht? Oder was haltet ihr davon, dass die Verteidigung Rassismus sofort zu einem Hauptthema in dem Prozess machte? War dies begründet oder eher unbegründet? Und denkt ihr, dass Prozesse wie dieser und generelle Diskussionen über Rassismus etwas verändern können? Denkt ihr, die Leute werden dadurch einsichtiger, wacher und merken vielleicht schneller, was Rassismus überhaupt bedeutet? Lasst es mich einfach gerne wissen, gerne per E-Mail an deepdarkhours@gmx.de, aber auch gerne auf Instagram @deepdarkhourspodcast. Falls ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir doch bitte. Ich freue mich wirklich über jeden neuen Hörer, Kommentar und Like. Solltet ihr mal irgendwann einen Themenwunsch haben, gerne raus damit. Ich bin erstmal offen für alles und schaue mir alle Ideen gerne an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine tolle Restwoche. Danke euch vielmal fürs Zuhören. Noch eine kleine Entschuldigung, dass die neue Folge doch so lang dauerte. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal bei Deep Dark Hours.